NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Edda Dammmüller. Herzlich willkommen im Echo des Tages, das heute mit der Post kommt. Wir berichten vom ersten Streiktag bei der Post und den Drohungen der Gewerkschaft Verdi, uns noch lange mit leerem Briefkasten sitzen zu lassen, wenn die Geschäftsführung sich im Streit um ihre Billigtöchter nicht bewegt. Dazu auch unser Kommentar. Von der nächsten Razzia bei der Deutschen Bank, wegen der sich diesmal offenbar bestimmte Kunden Sorgen machen müssen. Wir begrüßen Anne Will auf dem Sendeplatz am Sonntag und reden über Freundschaft. Jetzt. Freundschaften müssen schon was aushalten, aber der griechische Regierungschef Tsipras mutet dem EU-Kommissionspräsidenten Juncker derzeit wohl etwas zu viel zu. So hört man es aus Brüssel, wo heute eine neue Liste aus Athen eintraf mit Reformvorschlägen, damit der Geldfluss in Richtung Griechenland wieder in Gang kommen möge. Wird es diesmal reichen für eine Einigung mit den Institutionen? Kai Küstner mit Antworten.
Sie reden miteinander und sie schicken sich gegenseitig jede Menge Papier zu. Doch eine Einigung im griechischen Schuldendrama ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, sie scheint mit dem heutigen Tag sogar unwahrscheinlicher geworden zu sein. Am Morgen war das jüngste Angebot der griechischen Regierung zur Lösung der Schuldenkrise bei den Geldgebern eingegangen, wie ein EU-Kommissionssprecher bestätigte. Verschiedene Vorschläge kursieren, darunter auch solche, die wir am Morgen erhalten haben. Die Institutionen prüfen die Vorschläge jetzt gewissenhaft und sorgfältig. Doch diese neuen Vorschläge scheinen bei den Geldgebern überhaupt nicht gut anzukommen. Wie der ARD-Hörfunk aus EU-Kreisen erfuhr, soll Kommissionschef Juncker in einer internen Sitzung so richtig der Kragen geplatzt sein. So geht man innerhalb der EU nicht miteinander um, schimpfte der Luxemburger dem Vernehmen nach. Und soll warnend hinzugefügt haben, Griechenland drohe, seinen letzten Freund, die Kommission, zu verlieren. Bereits am Wochenende hatte Juncker klare Worte an den griechischen Regierungschef gerichtet. Ich habe kein persönliches Problem mit Alexis Tsipras, im Gegenteil. Er war mein Freund, er ist mein Freund. Aber um eine Freundschaft aufrechtzuerhalten, muss man ein paar Mindestregeln einhalten. So Juncker beim G7-Gipfel, der Tsipras unter anderem vorwarf, Absprachen nicht eingehalten zu haben. Ähnlich ist es wohl auch jetzt. Dass sich die Forderungen der Gläubiger noch deutlich von denen der Griechen unterscheiden, ist kein Geheimnis. Weitere Einschnitte bei den Renten und auch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer lehnt Athen als unzumutbar ab. Doch sogar in Punkten, bei denen man sich zuletzt angenähert hatte, soll das neue griechische Papier sich wieder von den Geldgebern entfernt haben. Zum Beispiel beim Primärüberschuss, einem Richtwert für das griechische Haushaltsplus.
Für mich lief Grexit nach wie vor aus.
Bekräftigte zwar Juncker noch am Wochenende abermals seinen Willen, einen griechischen Austritt aus der Eurozone unbedingt zu verhindern. Doch selbst diesen Satz, den er schon so oft vorgetragen hatte, versah der Luxemburger beim G7-Gipfel mit einer einschränkenden Bemerkung. Jetzt hat ihn sein Freund Tsipras schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage erzürnt, was für den nicht ohne Risiko ist, weil Juncker sich bislang als Brückenbauer verstand, der helfen will, Gräben zwischen Athen und anderen europäischen Hauptstädten zu überwinden. Morgen ist ein Dreier-Krisentreffen am Rande des EU-Lateinamerika-Gipfels in Brüssel geplant, zwischen der deutschen Kanzlerin Merkel sowie Frankreichs Staatspräsident Hollande und Griechenlands Regierungschef Tsipras. Aus der EU-Kommission verlautete, Juncker seinerseits sei unter den derzeitigen Umständen für ein Treffen nicht zu haben.
Diese Freundschaft braucht wohl eine Pause. Düstere Aussichten im griechischen Schuldendrama, skizziert von unserem Brüssel-Korrespondenten Kai Küstner. Gut, dass Athen seine Reformvorschläge nicht mit der Deutschen Post schickt. Dann wären in der nächsten Zeit wohl alle Fristen obsolet, denn die Post wird von heute an bestreikt. Und zwar unbefristet, bis der Knoten platzt im Tarifstreit. Heute sollen es schon 8000 Mitarbeiter gewesen sein, doch die Gewerkschaft Verdi macht ganz klar, das, liebe Freunde, ist erst der Anfang. Vom ersten Streiktag in Bonn berichtet Jörg Sauerwein.
In Sichtweite zum Bonner Posttower mit seiner Chefetage haben die Streikenden vor dem Briefzentrum Bonn ihr Streikzelt aufgeschlagen. Dort haben sich am ersten Tag des unbefristeten Arbeitskampfes gut 100 Mitarbeiter in die Streiklisten eingetragen. Genau im Durchschnitt. Denn bei rund 80 Briefzentren deutschlandweit macht das rund 8000 Streikende. So hoch ist die Beteiligung nach Verdi-Angaben bisher. Und viele von ihnen sehen es wie Tobias Kreuz.
Ich finde diesen Streik an sich wichtig, weil gerade wir müssen dem Arbeitgeber jetzt zeigen, dass wir unsere Arbeitsplätze sicher haben wollen und halt auch nicht wollen, dass der Arbeitgeber unser Unternehmen in kleine Stücke teilt irgendwie durch die Gründungen der Tochtergesellschaften.
Kreuz selbst hat sich sogar in seinem Urlaub zu den Streikenden gesellt, aus Solidarität. Die wünscht sich Peter Mais mit Blick auf den weiterlaufenden Betrieb noch mehr.
Ich bin aus einer Generation, wo man Solidarität unter Kollegen großgeschrieben hat. Das scheint aber zu erodieren.
Denn unter anderem dank der sogenannten Abrufkräfte, die kurzfristig einspringen, kann Postsprecher Dirk Glasen nach dem ersten Streiktag noch von einem Großteil zugestellter Briefe sprechen.
Liegen geblieben sind heute rund 10-11% der Sendungen, also ungefähr 7 Millionen Briefe von 64 Millionen, die wir normalerweise befördern, die, wenn alles gut geht, dann morgen ihre Empfänger erreichen sollten.
Manche Kollegen mit befristeten Arbeitsverträgen hätten zum Teil Angst vor möglichen Konsequenzen, sagt der Bonner Verdi-Betriebsgruppenvorsitzende Hans-Otto Gerstner. Aber auch mancher unbefristet Beschäftigte hätte Befürchtungen.
Ängste, in Schichten versetzt zu werden, die nicht so attraktiv sind, auf Arbeitsplätze, in Module hier im Briefzentrum versetzt zu werden, die auch nicht ganz so einfach zu handeln sind. Und das sind dann die Überredungsversuche. Freundlich vorgetragen, gar kein Thema, ja, aber es gibt ja auch versteckte Drohungen.
Für die Fotografen bietet sich vor dem Briefzentrum Bonn ein interessantes Motiv. Einerseits die wehenden Verdi-Fahnen, andererseits direkt daneben ein Postbanner, auf dem steht: Wir zahlen die besten Löhne. Genau das sehen die Streikenden aber zumindest für die 6000 Paketzusteller in den neuen Regionalgesellschaften nicht so. Die werden nämlich nicht nach dem Haustarif der Post bezahlt und bekommen weniger Geld. Der Knackpunkt: Verdi will die Rückkehr für die Kollegen in den Haustarif. Zu Recht, sagt der Betriebsratsvorsitzende Hermann Seliger, aber...
Ich glaube, ein hehres Ziel. Ob das sich letztendlich durchsetzen lässt, weiß ich nicht. Ich persönlich glaube es nicht.
Eine Lösung ist momentan nicht in Sicht, denn Verdi rückt nicht von dieser Forderung ab. Postsprecher Dirk Glasen sagt dazu:
Wir haben eine klare Position, die haben wir Verdi sehr ausführlich in den letzten Wochen auch erläutert, bis ins Detail mit allen möglichen Kompromissvorschlägen. Was Verdi allerdings in Bezug auf die Regionalgesellschaften fordert, ist für uns schlicht nicht annehmbar, denn wir brauchen eine Zukunftsperspektive auf Dauer für das Unternehmen und die Mitarbeiter, was Verdi im Augenblick bestreitet.
Keiner der Beteiligten rechnet ernsthaft mit einer schnellen Lösung. Auch Tobias Kreuz nicht, der extra im Urlaub zum Streikzelt gekommen ist. Das wird dauern, meint er.
Ich schätze so mit 3-4 Wochen bestimmt, mindestens.
Wollen wir sehr hoffen, dass sich Post und Gewerkschaft doch etwas früher einigen. Jörg Sauerwein über den Streikauftakt bei der Post in Bonn im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und es ist ja eben noch angeklungen, es geht in dem Tarifstreit vor allem darum, dass die Post gegen den Verdi-Willen die Mitarbeiter in ihren Tochtergesellschaften schlechter bezahlen will als die Beschäftigten im Mutterhaus. Die Konzernleitung sagt, wir können gar nicht anders. Wirklich nicht?
Fast könnte man Mitleid bekommen mit der Deutschen Post. Doppelt so hohe Löhne wie die Konkurrenten müsse der Konzern seinen Paketzustellern zahlen, klagt Postchef Frank Appel. Deswegen gebe es gar keine andere Wahl, als die Löhne in den neu gegründeten Regionalgesellschaften zu senken. Es stimmt, die Konkurrenten von DHL zahlen ihren Mitarbeitern teilweise deutlich weniger Geld. Aber der Postkonzern konnte sich bisher gut behaupten. Für Mitleid gibt es also keinen Grund. Trotz der knallharten Konkurrenz läuft die Paketsparte der Deutschen Post prächtig. Ein Gutteil des höheren Konzerngewinns im vergangenen Jahr stammt aus diesem Bereich. Aber statt für ihren Einsatz belohnt zu werden, sollen sich tausende langjährige Mitarbeiter jetzt mit deutlich weniger begnügen. Ein jährliches Gewinnplus von sagenhaften 8% bis 2020 hat der Konzern seinen Investoren versprochen, ebenfalls befeuert durch Gewinne mit der Paketzustellung. Offenbar baut die Prognose des Postmanagements zu einem großen Teil auf Kostensenkungen durch niedrigere Löhne. Da ist die Frage schon berechtigt, ob das nicht auf dem Rücken der Mitarbeiter in den neuen Gesellschaften namens Delivery ausgetragen wird. Der Ärger der Gewerkschaft Verdi ist gut nachvollziehbar, denn offenbar war der Delivery-Coup von langer Hand geplant. Den Boom auf dem Paketmarkt durch immer mehr Online-Bestellungen von Büchern, CDs oder Schuhen hat die Deutsche Post mit immer mehr unbefristeten Arbeitsverträgen aufgefangen, statt feste Stellen zu schaffen. Diese Mitarbeiter mussten regelmäßig um einen Anschlussvertrag bangen. Dutzende Kettenverträge waren offenbar keine Seltenheit. Kein Wunder, dass viele von ihnen jetzt einen festen Job in den neu gegründeten Delivery-Gesellschaften akzeptiert haben. Auch wenn ihr Gehalt dort deutlich unter dem des Stammpersonals der Post liegt. Gerecht ist es aber nicht. Verständlich auch, dass Verdi diesen Schritt als Verstoß gegen einen Vertrag mit der Post wertet, der die Fremdvergabe bei der Paketzustellung beschränkt, eben auch der Fremdvergabe innerhalb des Konzerns. Jahrelang hatte sich die Post daran gehalten, mit der Gründung von Delivery hat sie ihn gebrochen. Deswegen ist jetzt die Deutsche Post gefordert, der Gewerkschaft ein Angebot zu machen, das die Bedenken der Beschäftigten aufgreift. Klar, der Logistikkonzern muss sich für die Zukunft aufstellen, die Gewinne von heute lassen sich nicht automatisch fortschreiben. Aber das geht nicht, wenn der fatale Eindruck entsteht, dass die Börsenstory der Post wichtiger ist als die Beteiligung der Mitarbeiter am Unternehmenserfolg.
Der Tarifstreit bei der Post, kommentiert von Wolfgang Landmesser für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. MEATS, jetzt bitte nicht an Fleisch denken. MEATS steht für Medium Extended Air Defense System und ist ein Flugabwehrsystem. Genauer gesagt, das neue Flugabwehrsystem in Deutschland, der Nachfolger des Patriot-Systems. So will es Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und verspricht, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das in Berlin vorstellen mit dem Projekt, dann werden wir aussteigen können. Versprochen. Thomas Schmidt.
Es soll alles ein bisschen anders laufen als bei den Großprojekten ihrer Vorgänger. Preisexplosionen und jahrelange Lieferverzögerungen wie beim Eurofighter oder beim Transportflieger A400M, das, sagt Ursula von der Leyen, soll sich beim Luftabwehrsystem MEATS und dem Marine-Mehrzweckkampfschiff MKS-180 nicht wiederholen.
Wir haben deshalb sogenannte Sollbruchstellen eingebaut. Das heißt, wir verabreden ganz konkrete Meilensteine mit dem Auftragnehmer, die erreicht werden müssen. Wenn dieser Meilenstein nicht erreicht wird, gibt es für uns immer noch die Möglichkeit, auf eine andere Lösung umzuschwenken.
Rund 4 Milliarden Euro soll das mit deutscher Beteiligung entwickelte neue Luftabwehrsystem kosten, das ab 2025 die bisher von der Bundeswehr genutzten Patriot-Batterien ablösen soll, die dann aus Altersgründen außer Dienst gestellt werden müssen. Für ein modernisiertes Patriot-System, das im Verteidigungsministerium ebenfalls zur Diskussion stand, wäre zwar ein ähnlicher Preis fällig gewesen, es soll aber, heißt es, in seinen Leistungen deutlich hinter der nun favorisierten MEATS-Technik zurückbleiben. In der Opposition weckt die Entscheidung im Bendlerblock wenig Begeisterung. Linken-Fraktionschef Gregor Gysi spricht von Geldverschwendung, denn militärisch mache das Flugabwehrsystem MEATS überhaupt keinen Sinn.
Wer greift uns denn gerade in der Luft an? Welches Nachbarland bereitet denn einen Krieg gegen Deutschland vor?
Dem mag man auch im Verteidigungsministerium gar nicht widersprechen. Es gehe hier ja nicht primär um die Landesverteidigung. Schutz brauchten aber die deutschen Soldaten bei ihren Auslandseinsätzen. Und da, so Generalinspekteur Volker Wieker, habe die Komplexität der Bedrohung aus der Luft in den letzten Jahren eine dynamische Entwicklung genommen.
Ich spreche über Hubschrauber, über Kampfflugzeuge, über die ganze Palette der unbemannten Systeme, aber natürlich auch ballistische Kurz- und Mittelstreckenraketen.
Neben der Luftabwehr will von der Leyen auch die deutsche Marine stärken. Bis 2023 sollen 4 neue Mehrzweckkampfschiffe angeschafft werden, die Angriffe unter Wasser, auf dem Wasser und in der Luft abwehren können. Kostenpunkt ebenfalls rund 4 Milliarden Euro. Hier will die Ministerin eine Forderung der Grünen erfüllen. Erstmals bei einem Beschaffungsprojekt der Marine sollen die Neubauten europaweit ausgeschrieben werden. Im Ministerium geht man davon aus, dass sich mehrere Konsortien um den Vertrag bewerben. Die zu ThyssenKrupp gehörende Bremer Lürsenwerft hat ihre Beteiligung an der Ausschreibung bereits angekündigt. Erstmal haben nun aber die Juristen im Bendlerblock das Sagen. Sie sollen, sagt Ursula von der Leyen, zunächst für das Luftabwehrsystem MEATS gute Verträge aushandeln, damit die Bundeswehr auch tatsächlich das Bestellte in überschaubarer Zeit zu realistischen Kosten bekommt. Die erste Hürde muss im April nächsten Jahres genommen werden. Dann sollen die MEATS-Verträge für beide Seiten unterschriftsreif sein.
MEATS statt Patriot. Thomas Schmidt hat berichtet von den Plänen des Verteidigungsministeriums, ein neues System für die Flugabwehr anzuschaffen und auch mehrere neue Kampfschiffe. Nicht schon wieder. Doch, schon wieder. Razzia bei der Deutschen Bank. Ermittler haben Büros in den Zwillingstürmen in Frankfurt am Main durchsucht und die Kollegen von HR Info haben erfahren, dass es diesmal nicht um Mitarbeiter oder Vorstände ging, sondern um Geschäfte von Kunden. Steuerbetrug, sogenannte Ex-Cum-Geschäfte. Die zielen darauf ab, mehrfach die Kapitalertragssteuer zu bekommen, auch wenn sie nur einmal fällig wird. Da sind Erklärungen fällig. Eske Hicken.
Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt bestätigte die Durchsuchung. Mehr sagte sie nicht. Auch die Deutsche Bank äußerte sich nicht zu Details. Ein Sprecher bestätigte, es seien Wertpapiertransaktionen von Kunden untersucht worden. Gegen Mitarbeiter der Bank habe es keine Ermittlungen gegeben. Cum-Ex-Geschäfte sind eine Form von Steuerhinterziehung. Dabei werden Aktien rund um den Tag, an dem die Dividende ausgezahlt wird, sehr schnell geh- und verkauft. So schnell, dass die Steuerbehörden den Überblick verlieren. Ziel ist es, mehrfach die Kapitalertragssteuer erstattet zu bekommen. Beteiligt waren immer mehrere Käufer und Verkäufer. Wertpapierhändler Oliver Roth.
Das rechnet sich gerade für ausländische Anleger und auch für Menschen in unserem Lande und Unternehmen, die eine sehr hohe Steuerprogression haben.
Entsprechende Untersuchungen gab es bereits in mehreren Banken. Die Deutsche Bank stand bislang noch nicht im Fokus. Cum-Ex war möglich durch ein Steuerschlupfloch, das erst 2012 geschlossen wurde. Der Schaden für die Steuerzahler ist riesig. Der finanzpolitische Sprecher der Grünen, Gerhard Schick.
Die Schätzungen gehen in die Richtung, dass es 12 Milliarden Euro sein können, was an Schaden für den Fiskus entstanden ist. Ich hoffe, dass es gelingt, den großen Teil dieses Geldes noch zurückzubekommen, aber das ist unsicher.
Allerdings ist die Rechtslage in Sachen Steuerhinterziehung durch Cum-Ex-Geschäfte unklar. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft München ist nicht eindeutig, inwieweit die Kunden und Banken für diese Cum-Ex-Geschäfte belangt werden können, die sie vor 2012 betrieben haben. Und es ist unklar, inwieweit das Schlupfloch heute tatsächlich geschlossen ist. Eine entscheidende Frage ist, was wussten die Banken? Dorothea Schäfer vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung glaubt nicht, dass die Institute von den vielen auffälligen Käufen und Verkäufen nichts mitbekommen haben.
Die Bank führt ja selbst die Kapitalertragssteuer ab und sie kann natürlich diese ganzen Transaktionen nachvollziehen. Abgesehen davon, dass ich da jetzt auch ziemlich sicher bin, dass das auch zwischen Vermögensberater der Bank und Kunden gelegentlich auch ein Gesprächsthema ist.
Gerhard Schick fordert mehr Steuerfahnder und Bankenaufseher, die den Instituten auf die Finger schauen.
Meines Erachtens ist gerade im Bereich Steuern am Finanzmarkt mit bestimmten Finanzprodukten die öffentliche Hand sehr schlecht aufgestellt, überhaupt zu verstehen, was an den Märkten passiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass eine wichtige Schlussfolgerung aus diesem großen Steuerskandal der letzten Jahre ist, dass wir den Staat besser aufstellen müssen, also sowohl die Steuerbehörden im Bereich Finanzmarkt als aber auch die Finanzaufsicht stärker im Bereich steuerlich problematische Geschäfte der Banken neu aufstellen müssen.
Mehr Informationen zum Fall Deutsche Bank hat die Frankfurter Staatsanwaltschaft für frühestens Donnerstag angekündigt.
Eske Hicken über die neue Razzia am Vormittag bei der Deutschen Bank. Wirtschaft trifft Politik und umgekehrt, das ist der CDU-Wirtschaftsrat. Heute Abend wird der Rat in Berlin einen ganz besonderen Mann zu Gast haben, einen, der womöglich mal amerikanischer Präsident werden wird, Jeb Bush. Der Bruder von, Sie wissen schon. Aber bis es soweit ist, gab es noch etliches zu besprechen, auch wenn Finanzminister Schäuble sicher mehr wusste, als er sagen mochte. Carsten Schabowski.
Top-Wirtschaftsbosse treffen auf Top-Politiker beim Wirtschaftstag 2015. Nach dem Einstiegsapplaus ging es schnell ans Eingemachte. Frauenquote, die Rente mit 63 und der Mindestlohn. Damit kann der Wirtschaftsflügel der CDU wenig anfangen. Vorwurf, die SPD nehme sich zu sehr einer Rollator-Gesellschaft an.
Die SPD nimmt sich der Rollator-Gesellschaft besonders an. Die Agenda 2000 Ziel hatte noch zum Ziel, eine alternde Gesellschaft zukunftsfähig zu machen. Wichtige Balken sind in das wackelige Haus eingezogen worden. Jetzt wurden wieder einige Balken herausgenommen.
Betonte der ehemalige Präsident des Wirtschaftsrates Kurt Lauck, um dann ganz schnell international zu werden. Auch Europa wackelt für ihn. Der Grund, der drohende Euro-Ausstieg Griechenlands. Auch Lauck überzeugen die aktuellen Reformpläne des Landes nicht, genau wie das Verhalten der griechischen Regierung.
Bei 240 Milliarden wäre ein Dankeschön der Empfänger angemessen. Stattdessen Kritik an die Geldgeber und Verweigerung weiterer Reformen.
Finanzminister Schäuble, ebenfalls CDU, sagte dazu ganz diplomatisch nichts. Dass er mit der Kanzlerin in Sachen Griechenland nicht einer Meinung sei, seien nur Gerüchte.
Wir haben alle eine klare gemeinsame Haltung. Es war ja absehbar, schon im griechischen Wahlkampf, dass Syriza versucht hat, gewissermaßen ein Blame Game gegen Deutschland zu spielen. Und wir wären schön blöd, wenn wir uns darauf einlassen würden.
Apropos schön blöd, EU-Kommissar Oettinger warnte davor, dass Europa nicht zum digitalen Flickenteppich werden darf. Er plädierte für eine europäische Digitalunion. Denn die digitale Wirtschaft berge eben Chancen und Risiken. Beispiel Automobilindustrie.
Wenn das Auto von morgen nur noch ein Elektromobil sein soll, dann fällt der Kolben von Mahle weg. Da werden von Bosch und Bero keine Zündkerzen mehr gebraucht. Wenn die Batterie bei uns zwar erforscht, aber nicht produziert wird, sondern aus Vietnam importiert wird, deswegen, ich sehe eine erhebliche Chance, aber auch eine potenzielle Lebensgefahr.
Am Abend wird auch Kanzlerin Merkel erwartet. Auch sie möchte dem Wirtschaftsflügel ihrer Partei die Ehre erweisen. Und noch ein großer Name soll einen großen Bahnhof bekommen. Jeb Bush, republikanischer Präsidentschaftsbewerber in Spee, wird bei seinem Berlin-Besuch auch bei der CDU der rote Teppich ausgerollt.
Alles nur das nicht. Suizid auf Bestellung. Das sagen 10 Bundestagsabgeordnete, die fraktionsübergreifend formuliert haben, wie sie sich eine zeitgemäße Sterbehilfe vorstellen. In der Ärzte nicht die Approbation verlieren, wenn sie ein sanftes Sterben zulassen und befördern. In der es aber verboten ist, Geschäfte zu machen mit dem Wunsch eines Menschen freiwillig aus dem Leben zu gehen.
Ich glaube, wir sind zu einem ausgewogenen Ergebnis gekommen, weil es menschlich gepasst hat.
Erzählt Michael Brandt nicht ohne Stolz. Der CDU-Politiker ist einer von 10 Abgeordneten aus allen Parteien, die sich zur Formulierung eines Gesetzentwurfs zusammengefunden haben.
Weil der eine vom anderen wusste, er zieht ihn nicht über den Tisch, sondern er versucht, sein Argument ernst zu nehmen. Und es hat im Laufe dieses Prozesses Änderungen von Positionen gegeben bei unterschiedlichen Kollegen. Und das, glaube ich, kann man auch erwarten bei einer Frage über Leben und Tod, über Schmerzen, über Ängste. Das ist ein Thema, das jeden betrifft.
Und weil es jeden betrifft, weil Sterbehilfe eines der sensibelsten Themen ist, bleiben die Abgeordneten nur ihrem Gewissen verpflichtet. Die Politiker von Union, SPD, Grünen und Linken wollen ihren Konsens zu einer größtmöglichen Mehrheit machen und andere Kollegen gewinnen. Mit dem, was sie Weg der Mitte nennen. Das bedeutet, Beihilfe zum Suizid soll ausdrücklich nicht kriminalisiert, die Selbstbestimmung eines Menschen respektiert werden. Aber mit einer Ausnahme, erklärt die Sozialdemokratin Kerstin Griese, die den Anstoß für diesen Antrag gegeben hat.
Wir wollen nur in dem einen Fall, wo es um geschäftsmäßigen assistierten Suizid geht, da wollen wir einen Riegel vorschieben. Wir wollen Vereine und Einzelpersonen, die als ihr Hauptgeschäft auf Wiederholung angelegt, regelmäßig assistierten Suizid anbieten und Menschen zu Tode bringen, das wollen wir unterbinden.
Dabei, bekennt Griese, sei es allen schwer gefallen, das viel beschworene scharfe Schwert des Strafrechts zu bemühen. Aber anders könne man Vereine, in diesem Fall Sterbehilfevereine, nicht verbieten. Denen drohen, wenn der Antrag eine Mehrheit finden sollte, demnächst bis zu 3 Jahren Gefängnis. Eva Högel, Mitunterzeichnerin und ebenfalls SPD, macht klar, dass allerdings niemand in betroffene Familien hineinregieren oder etwa Ärzte an den Pranger stellen will.
Alle, die in der Palliativmedizin tätig sind, alle, die in Hospizen arbeiten, alle Ärztinnen und Ärzte, die tätig sind, alle Angehörigen, alle diese Personen bleiben mit unserem Gesetzentwurf straffrei. Das ist ganz wichtig, weil das in der Öffentlichkeit auch manchmal anders wahrgenommen wird.
Das Wichtigste, Suizid darf keine Serviceleistung werden. Darin waren sich alle 10 Politiker einig. Das Ziel, eine sorgende Gesellschaft. Das Gesetz schließlich nicht mehr als ein Anfang, warnt die linke Gesundheitsexpertin Katrin Vogler.
Wir haben in diesem Land in jedem Jahr etwa 100.000 Suizidversuche. Wir wissen, dass wir sehr, sehr viel mehr noch tun müssen im Bereich der Suizidprävention. Dass es also nicht in erster Linie darum gehen muss, den Suizid als solchen zu erleichtern, sondern das Leben und die Zuwendung zum Leben und die Überwindung von psychischen Erkrankungen und die Überwindung von Lebensumständen, die Menschen in Suizid treiben, zu verbessern.
Ein Jahr Beratungen mit mehr als 50 Sitzungen und zahllose Gespräche mit Experten und Betroffenen liegen hinter den Abgeordneten. Vor ihnen die Debatte ihres und 3 weiterer Vorschläge Anfang Juli im Bundestag. Bis zum Jahresende soll es dann eine Entscheidung, also ein Gesetz geben, mit größtmöglicher Mehrheit beschlossen. So wünschen es sich die 10 Abgeordneten.
Bettina Nutz über den ersten fraktionsübergreifenden Entwurf für eine Regelung der Sterbehilfe in Deutschland im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Mehr tun in den bewaffneten Konflikten in der Welt, aber bitte unbewaffnet. Das ist die Formel, die führende Friedens- und Konfliktforscher Deutschland mit auf den Weg geben. Raimund Groß stellt uns ihre Ratschläge genauer vor.
Mehr Diplomatie, Dialog und Hilfsprogramme, das fordern die Friedensforscher von der Bundesregierung. Militärische Lösungen jedoch lehnen sie ab, denn die führten wie im Krieg in der Ukraine zu einer Spirale der Aufrüstung. Mögliche Waffenlieferungen in die Ukraine und das geplante Raketenabwehrsystem der NATO in Polen und Tschechien provozieren Russland, sagt Marc von Böhmken vom International Center for Conversion aus Bonn.
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass Russland sagen auf militärische Aktionen der NATO auch militärisch reagiert hat. Bisher hat Russland immer darauf reagiert und aus meiner Sicht deutet eigentlich nichts darauf hin, dass in diesem Fall Russland nicht auch reagieren würde.
Die Bundesregierung müsse deshalb stärker auf Diplomatie setzen, pflichtet die Margret Johansen vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik aus Hamburg bei. Denn
das Ganze ist auch gedacht mit Blick darauf, dass Russland in ganz vielen Krisengebieten in der Welt ein unverzichtbarer Partner ist. Und es ist im Interesse des Westens, Russland mittelfristig wieder ins Boot zu bekommen.
Was nicht heiße, dass man die russischen Provokationen kritiklos hinnehmen müsse. Sanktionen gegen Russland seien sinnvoll, allerdings nur, wenn es wieder zu einem Dialog komme und zum Beispiel der NATO-Russland-Rat wieder eingesetzt werde. Deutschland muss international mehr Verantwortung zeigen, das ist der Tenor des diesjährigen Friedensgutachtens. Militärisch soll sich die Bundesregierung aber noch mehr als bisher zurückhalten. Waffenlieferungen im Kampf gegen die Terrormiliz IS an kurdische Milizen in Syrien und im Irak lehnen die Friedensforscher deshalb ab. Es gäbe andere Möglichkeiten, sagt Janet Kosawe vom Institut für Entwicklung und Frieden aus Duisburg.
Um Zivilisten zu retten, könnte die Einrichtung von Schutzzonen im Rahmen einer humanitären Intervention nach den Grundsätzen der Schutzverantwortung erwogen werden. Bei einer akuten Notlage wie der Belagerung eines Flüchtlingslagers und dem Aushungern seiner Bewohner fordern wir sie per Luftbrücke zu evakuieren.
Und mit den Machthabern der Terrormiliz müsse längerfristig gesehen verhandelt werden, sagt Margret Johansen aus Hamburg.
Zurzeit ist es so, dass er sich vor allen Dingen nach innen konsolidiert und seine Legitimität nach innen mit seiner religiösen Ausrichtung betreibt. Das ist aber nicht auf Dauer gestellt, denken wir. Und wir wollen von vornherein sagen, dass man im Notfall mit dem Teufel reden muss.
Er war der Weltbürger aus Köln, Alfred Neven-Dumont, ein großer Zeitungsverleger, viele sagen einer der letzten großen Verleger der Nachkriegszeit, mit Kölner Stadtanzeiger, Express, Berliner Zeitung und auch selbst spitzer Feder als Journalist. Ende Mai war Alfred Neven-Dumont in Köln gestorben mit 88 Jahren und jeder, der Abschied nehmen wollte, konnte heute zur Trauerfeier in den Kölner Dom kommen. Heinz Horst.
Es war ein bewegender Abschied von Alfred Neven-Dumont im Kölner Dom. Der Jugendchor St. Stephan sang das Lied Halleluja von Leonard Cohen. Auf dem Altar standen Kerzen, weiße Rosen, Orchideen und Callas. Dazwischen ein großes Schwarz-Weiß-Porträt des Verstorbenen. Die Trauerfeier wurde vom ehemaligen Dompropst Norbert Feldhoff zelebriert, auf Wunsch Neven-Dumonts.
Er war eine bedeutende Persönlichkeit, in gleicher Weise geschätzt und gefürchtet. Er war ein großer Mensch mit Ecken und Kanten. Aber gibt es überhaupt große Menschen ohne Ecken und Kanten?
Die Familie von Alfred Neven-Dumont saß in der ersten Reihe des Kölner Doms, seine Frau Hedwig sowie die Kinder und Enkelkinder. Auch der Schauspieler und Neffe Sky Dumont ließ es sich nicht nehmen, seinen Onkel zu verabschieden.
Das bedeutet mir sehr viel, weil wir ein sehr enges Verhältnis hatten und er war für mich ein sehr wichtiger Mensch.
Unter den Trauergästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur waren unter anderem die Bundesumweltministerin Barbara Hendricks, der Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt Rainer Haselhoff und seine Amtskollegin aus NRW, Hannelore Kraft.
Ich habe das Glück gehabt, sie mehrfach persönlich zu begegnen. Es waren immer wieder inspirierende Gespräche. Er ist ein großer Verleger der Bundesrepublik Deutschland gewesen und er ist ein wirklicher Streiter für die Demokratie gewesen.
Alfred Neven-Dumont wurde 1927 in Köln geboren. Anfang der 1950er Jahre trat er ins elterliche Verlagshaus ein, in 11. Generation. In den folgenden Jahrzehnten baute er durch Neugründungen wie den Express oder Zukäufe wie der Hamburger Morgenpost und der Berliner Zeitung den Verlag zu einem der wichtigsten Medienunternehmen Deutschlands aus. Und er steigerte somit auch die Bedeutung Kölns, sagt Kölns Oberbürgermeister Jürgen Rothers in seiner Ansprache.
Wir haben der großen Verlegerpersönlichkeit viel zu verdanken. Ohne sein Wirken hätte Köln sich nicht zu einer der führenden Medien- und Zeitungsmetropolen entwickeln können.
Doch er war nicht nur ein Verleger und Herausgeber. Er fühlte sich sehr der Kultur verpflichtet, spendete Kunstwerke an die Kölner Museen, unterstützte den Nachwuchs. Und er war ein leidenschaftlicher Förderer der deutsch-israelischen Beziehungen. Für Oberbürgermeister Rothers war er
ein großer Kölner, ein Weltbürger mit kölschem Pass.
Heinz Horst war das über die Trauerfeier für den großen Verleger Alfred Neven-Dumont heute im Kölner Dom. Und auf dem Talksofa ist Bewegung entstanden, das haben Sie längst gehört. Günther Jauch zieht weg und jetzt wissen wir auch, Anne Will zieht um auf den Sonntag von Januar an. Jörg Pfuhl.
Anne Will übernimmt im Januar den Königsplatz am Sonntagabend mit dem Ausscheiden von Günther Jauch. Er hatte auf eine Vertragsverlängerung verzichtet, aus privaten und beruflichen Gründen. Nach ihren Stationen bei Sportschau und Tagesthemen hatte die Kölnerin schon einmal am Sonntagabend getalkt, 4 Jahre lang. Für den ARD-Vorsitzenden Lutz Marmor hat sie bewiesen, dass sie die politische Gesprächssendung hervorragend beherrscht. Anne Will sagte, mein Team und ich haben Lust dazu. Politisch denken, persönlich fragen, das ist das Motto ihrer derzeitigen Talksendung am späten Mittwochabend. Einig sind sich die ARD-Intendanten, am Mittwoch künftig dann kein politisches Talkformat mehr zu senden. Die Zahl der politischen Gesprächssendungen im Ersten reduziert sich also kommendes Jahr weiter auf nur noch 3. Neben Anne Will noch Frank Plassberg und Sandra Maischberger.
Und das war das Echo des Tages. Am Mikrofon heute Edda Dammöller.
NDR Info.
Wissen, was die Welt bewegt.